Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem Mittwochabend Bibelstudium. Wir studieren Bücher der Bibel Vers für Vers und wir sind in der Offenbarung. Wir sind in Episode 25 und heute ist Kapitel 14. Offenbarung, Kapitel 14. 22 Kapitel gibt es, also wir sind schon mehr als die Hälfte, also in der zweiten Hälfte bereits. Und wir nehmen uns heute 20 Verse vor. Schauen wir mal, wie weit wir es schaffen. Und lass uns lesen Offenbarung 14. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung und lade dich ein, mit mir zu lesen. Offenbarung 14, Vers 1. Dann sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen. Bei ihm waren 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang, sich aber gleichzeitig wie Gesang von Harfenspielern anhörte. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron, den vier mächtigen Wesen und den Ältesten. Und niemand außer den 144.000 Erlösten, die Gott aus der Menschheit freigekauft hat, konnte dieses Lied lernen. Sie hatten sich dem Lamm gegenüber durch keinerlei Untreue schuldig gemacht, sondern sich wie eine Braut unberührt und rein gehalten. Und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Als Erste waren sie für Gott und das Lamm freigekauft worden. Sie sind ohne Tadel, keine Falschheit kann ihnen vorgeworfen werden. Dann sah ich einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft von ewiger Bedeutung, die er allen Bewohnern der Erde verkündigen sollte. Allen Völkern und Stämmen, den Menschen jeder Sprache und Kultur, laut rief er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, die ihm gebührt. Denn jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Quellen geschaffen hat. Ein zweiter Engel folgte dem ersten und rief, gefallen, gefallen ist das mächtige Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen, sexuellen Unmoral alle Völker getränkt hat. Ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, jeder, der das Tier und sein Stammbild anbetet und das Kennzeichen seines Namens an der Hand oder Stirn anbringen lässt, jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Grimm aus seinem Zornesbecher trinken müssen. Von den Augen des Lammes und der heiligen Engel wird er mit Feuer und brennendem Schwefel gequält werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in ewigen Zeiten. Keiner von denen, die sich vor dem Tier und seinem Stammbild niederwerfen und das Kennzeichen seines Namens annehmen, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. Hier muss sich die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme sagen, schreibe, wie glücklich sind die, die dem Herrn verbunden bleiben bis zum Tod. Das gilt jetzt mehr als zuvor. Ja, erwiderte der Geist, sie werden sich alle von all ihrer Mühe ausruhen, denn ihre Taten sprechen für sie. Dann sah ich eine leuchtende Wolke, auf der jemand thronte, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen goldenen Kranz und hielt eine scharfe Sichel in seiner Hand. Nun kam ein Engel aus dem Tempel und rief auf der Wolke mit lauter Stimme zu, gebrauche deine Sichel, denn die Zeit zum Ernten ist gekommen, die Erde ist überreif dafür. Da ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde fahren und erntete sie ab. Noch ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Auch er hatte eine scharfe Sichel bei sich. Schließlich kam ein Engel vom Altar. Es war der, dem das Feuer unterstellt war, und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu. Lass deine scharfe Sichel schneiden und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde. Seine Beeren sind reif. Da ließ der Engel seine Sichel durch den Weinstock der Erde fahren und erntete ihn ab. Die Trauben warf er in die große Weinpresse des göttlichen Zorns außerhalb der Stadt, als sie gekeltert wurden. schoss das Blut aus der Presse bis an die Zügel der Pferde hoch. Das Ganze erstreckte sich 300 Kilometer weit. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Und wie gesagt, ich habe die neue evangelistische Übersetzung verwendet. Ich mache es immer so, dass ich mir das Kapitel, das ich gerade studiere, aus allen gängigen deutschen und auch englischen Übersetzungen ausdrucke. Ich habe dann also 15, 16, 17 Übersetzungen, wo ich dieses Kapitel lese. Und es gibt 12 deutsche Übersetzungen. Und das ist, wie ich das auch studiere, Vers für Vers und auch mit Kommentaren und schaue, was andere, die das auch schon studiert haben, dazu sagen. Und wie du vielleicht merkst, ich liebe es, Gottes Wort zu studieren. Ich liebe es auch, Gottes Wort zu lehren. Bin vielleicht nicht der Beste, aber wahrscheinlich wirst du wenige finden, die es so gerne tun wie ich. Ich liebe es wirklich. Es gibt viele, die besser sind, keine Frage. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin sicher einer derer, die es wirklich so sehr lieben, das Wort Gottes zu studieren und zu lehren. In diesem Kapitel 14 haben wir 3 Abschnitte. Und genau in diese 3 Abschnitte möchte ich es auch aufteilen und nacheinander gemeinsam studieren. Die 3 Abschnitte sind wie folgt. Abschnitt Nummer 1 ist das Lamm und die Seinen. Das Lamm und die Seinen, wer sind die Seinen? Die Erlösten, die Erkauften, die Befreiten, seine Gefolgschaft. Das Lamm und die, die ihm nachfolgen. Ja, das sind die Erlösten, die erlöste Schar, das Lamm und die Seinen, Verse 1 bis 5. Der zweite Abschnitt ist die 3 Engel und ihre Botschaft. Die 3 Engel und ihre Botschaft, Verse 6 bis 13. Da geht es los mit dem Gericht. Es geht los mit dem Gericht Gottes. Und diese Verse sind nicht leicht zu lesen, sind auch nicht leicht zu erfassen, weil wirklich Gott Gericht haltet und die Erde, und das sehen wir im dritten Teil, nämlich die Ernte, Verse 14 bis 20, da sehen wir, wie das letzte Gericht stattfindet und dass Jesus die Erde, die Menschen, die nicht zu ihm gehören, richten wird. Wir haben im ersten Teil bei das Lamm und die Seinen einen Kontrast, nämlich wenn wir zurückschauen zu Kapitel 13, da waren die, die zum falschen Lamm gehört haben. Das zweite Tier, das ausschaut wie ein Lamm, aber spricht wie ein Drache. Und das erste Tier, das ganz hässlich aussah, wie ein Leopard mit Löwenanteil und Bärentatzen. Und das zeigt uns auch das, was Daniel Kapitel 7 auch schon festgehalten hat. Dieses Biest, der Weltherrscher, der Regierenden und Herrscher dieser Welt. Also wir haben den Antichristusgeist, den wir im ersten Tier sehen. Und wir haben den falschen Propheten, nämlich falsche Religion, im zweiten Tier. Kapitel 13 war das alles. Und wir haben den Drachen, der beide sozusagen, nämlich Satan selbst, steuert und dirigiert. Und manche nennen das, wie gesagt, auch die unheilige Dreieinigkeit. Tier Nummer 1, Tier Nummer 2, also Antichrist und falscher Prophet und der Drache, der die beiden unter Kontrolle hat. Und da sehen wir einen Kontrast in den ersten 5 Versen zu denen, die nicht zum Tier, zum falschen Propheten oder zum Antichristen gehören, die nicht gekennzeichnet sind an ihrer Stirn oder an ihrer Hand mit dem Kennzeichen des Tieres, sondern die zum Lamm gehören und seinen Namen tragen und den Namen seines Vaters. Ein gewaltiger Kontrast, den wir hier sehen vom falschen Christus, vom falschen Lamm zum echten Christus und zum echten Lamm Gottes. Dann haben wir im zweiten Abschnitt eine Klage, nämlich die drei Engel und ihre Botschaft. Und dann haben wir im dritten Abschnitt eine Gewissheit vom ewigen Gericht. Und wir dürfen dabei nie vergessen, dass Gericht notwendig ist und auch das Erbarmen Gottes beinhaltet, weil, wie wir auch sehen werden, beim ersten Engel, der erste Engel, der seine Botschaft gibt, fordert die Menschen auf, sich abzukehren vom Tier, vom Biest, vom Drachen und hinzuwenden zu Jesus Christus, dem Lamm Gottes und dem echten Gott. Und Gericht ist notwendig. Wir befinden uns nämlich auf dem Weg zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Offenbarung 21 und 22, die letzten beiden Kapitel in der Bibel, da sehen wir, dass Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde sah, keine Träne mehr, kein Leid mehr und so weiter. Und da befinden wir uns auf diesem Weg dorthin. Das heißt, Gericht muss passieren. Ein Chaos muss kommen. Ein Tohuwabohu muss kommen, damit dann alles wieder in paradiesische, edenische, wenn man so sagen kann, also Eden-Zustände, Paradies- und Eden-Zustände kommen kann. So wie es am Anfang war im Garten von Eden, wird es ein globales Eden geben. Die ersten zwei Kapitel der Bibel zeigen uns den Garten von Eden, das Paradies am Anfang, und die letzten zwei Kapitel der Bibel, Offenbarung 21 und 22, zeigen uns das globale Eden, wo alles jetzt hingeht. Und um dorthin zu kommen, muss diese Welt, wie sie jetzt ist, gerichtet werden. Es muss zu einem Ende kommen. Gott muss seinen Zorn ausgießen über die Weltsysteme, über die Herrscher, über die, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, damit er die auch zusammenbringen kann und in sein neues Reich führen kann, die zu ihm gehören. Schauen wir uns jetzt die ersten fünf Verse an, diesen Kontrast zur Offenbarung Kapitel 13. Genauer gesagt führt uns das sogar zurück zu Kapitel 7 und Kapitel 13, nämlich im Vers 1 steht, dann sah ich das Lamm auf dem Zionsberg stehen, bei ihm waren 144.000 Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben waren. Also eine Gegenüberstellung. Wir haben im Kapitel 13 die Anbeter des Tieres, diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres tragen und denen, die zum Lamm gehören und seinen Namen tragen, den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters. Und das Zeichen auf der Stirn spricht von den Gedanken der Menschen, und das Zeichen auf der Hand spricht von den Taten der Menschen. Und diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres tragen, haben natürlich dementsprechende Gedanken und Taten, und diejenigen, die das Kennzeichen des Lammes, den Namen des Herrn Jesus und seines Vaters tragen, haben auch dementsprechende Gedanken und Taten. Die Stirn, das Zeichen auf der Stirn und das Zeichen auf der Hand ist natürlich kein Chip oder irgendwas, was eingepflanzt wird, sondern ist absolut geistlich zu sehen. Wem gehören wir? Wessen Namen tragen wir? Gehen wir kurz zurück zu Offenbarung 13, Vers 16, weil wir diesen Kontrast auch sehen wollen noch einmal. Da steht im Offenbarung 13, Vers 16, außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen, wie viele Menschen? Alle Menschen, hohe und niedrige, reiche und arme, freie und Sklaven, ein Kennzeichen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen ließen. Also alle Menschen, die nicht zum Lamm gehören Und dann im Vers 7 des gleichen Kapitels, also einige Verse vorher, da geht es um das erste Tier. Vers 16 handelt er vom zweiten Tier. Über jeden Stamm und jedes Volk, jede Sprache und jede Kultur durfte es seine Macht ausüben. Natürlich hat Gott das zugelassen, er erlaubte das und der Drache gab ihm die Autorität. Also diese beiden Tiere wirken unter der Herrschaft des Drachen, der natürlich nicht allmächtig ist. Wenn Gott es nicht zulassen würde, dann würde es auch nicht passieren. Aber Gott lässt es zu und es gibt ein Gericht, damit die Eden-Zustände, die Paradies-Zustände wieder kommen können. Also alle, die nicht zum Lamm Gottes gehören, sind vom Tier gekennzeichnet. Alle mit einer Ausnahme, nämlich die, die zu Jesus gehören. Alle sind gekennzeichnet mit dem Tier, sind vom Tier gekennzeichnet, von der satanischen Macht gekennzeichnet. Kapitel 13, Vers 8 in der Offenbarung. Alle Menschen auf der Erde werden das Tier anbeten. Alle, außer denen, deren Namen seit Gründung der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Offenbarung 13, Vers 8. Also ich habe es das alles gesagt und alles auch gelesen, damit du unmissverständlich verstehst noch einmal diese Gegenüberstellung zwischen dem Antichrist und dem wahren Christus, zwischen dem falschen Lamm, das wie ein Drache spricht, und dem echten Lamm Gottes, das für unsere Sünden gestorben ist, sein Blut für uns vergossen hat, und eben der falschen Religion, dem falschen Propheten auf der anderen Seite. Es gibt nur zwei Gruppen, die, die außerhalb von Christus sind und diejenigen, die in Christus sind. Die, die das Kennzeichen des Tieres tragen und die, die den Namen Jesus und seines Vaters tragen. Und die 144.000, diese Zahl haben wir bereits im Kapitel 7 kennengelernt. Bitte geht zurück zu dieser Lektion. Wir haben damals gesagt, das ist natürlich nicht buchstäblich zu nehmen, es ist 12 mal 12 mal 1000. Und das sind alle Heiligen des Alten Testaments und des Neuen Testaments und symbolisiert eine Zahl, die Gottes Volk in seiner Gesamtheit symbolisiert. Alle Menschen, die zum Volk Gottes gehören, du und ich, wenn du Jesus gehörst, sind Teil dieser 144.000. Weil man hat das damals auch im Kapitel 7, haben wir das gelesen, dass Johannes die Zahl 144.000 gehört hat und dann hat er sich umgedreht und hat gesehen eine unzählbare Menschenmenge aus allen Nationen, Völkern und so weiter. Schauen wir kurz, was Jesus gesagt hat an die Gemeinde in Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 12. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und mein eigener neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Also genau das Gleiche, was für die 144.000 gilt, nämlich, dass sie gekennzeichnet sind mit dem Namen des Vaters, also mit dem Namen meines Gottes und mein eigener Name wird auf ihm geschrieben stehen. Also da kann es sich nicht nur um Juden handeln, wie manche das auslegen, sondern tatsächlich um alle Menschen, die den Namen Gottes, des Vaters und Jesus, des Sohnes tragen. Also die 144.000 sind alle, die mit dem Namen Jesu gekennzeichnet sind. Alle, die in Christus sind. Was können wir nun über Gottes Volk, über diese 144.000, diese symbolische Zahl lernen? Wie sehen sie aus? Wie sind sie? Wie agieren sie? Erstens, sie waren und sind in der Gegenwart Gottes und Gott ist mit ihnen. Im Vers 2 steht, dann hörte ich vom Himmel her ein Geräusch, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang, sich gleichzeitig wie Gesang von Harfenspielern anhörte. Tosen und Donnerrollen beschreibt die Anwesenheit Gottes. Harfen sind ein Instrument der Freude, im Alten Testament ganz besonders. Und Gottes Stimme ist eine Stimme der Freude. Also hier sehen wir die Gegenwart Gottes, beschrieben durch das Tosen, das Geräusch, durch dieses Donnerrollen und die Harfen, nämlich die Freude. Die Freude, die ist kennzeichnend für Gottes Gegenwart. Also sie waren und sie sind in der Gegenwart Gottes und Gott ist mit ihnen. Das gilt für dich und für mich auch heute. Wir sind in Gottes Gegenwart und Gott ist mit uns. Und daher fürchten wir uns auch nicht. Das nächste, was wir lernen über dieses Volk Gottes ist, sie sangen und sie singen immer noch, weil wir singen auch immer noch, ein neues Lied. Haben wir auch im Vers 3 gesehen, oder sehen wir im Vers 3, dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron, den vier mächtigen Wesen und den Ältesten, die 24 Ältesten, von denen wir im Kapitel 4 gelernt haben. Und 24 ist auch 12 plus 12, wiederum symbolisch für alle Heiligen, alle Gläubigen, alle, die zu Gott gehören im Alten, die 12, und im Neuen auch die 12, alle Menschen, die zu Jesus gehören. 12 Stämme Israels und 12 Apostel des Lammes, symbolisch für alle Heiligen beider Testamente. Und sie singen. Und was ist dieses neue Lied? Sie singen ein neues Lied. Ich meine, im Kapitel 15, Vers 3, kriegen wir einen Hinweis darauf. Offenbarung 15, 3. Und sie sangen das Lied von Mose, dem Diener Gottes, das Lied vom Gotteslamm. Das Lied von Mose und das Lied vom Gotteslamm? Also was ist das? Das ist das Lied der Erlösten, das Lied der Befreiten. Und davon können wir lesen im Exodus 15, also zweites Buch Mose 15, als sie aus Ägypten ausgezogen sind und dann vom Pharao und seiner Armee, nachdem sie gequält wurden und nachdem Gott 10 Plagen schickte und sie dann durch das Rote Meer gingen und die ganze ägyptische Armee samt Pharao umkam, waren sie dann auf der anderen Seite und sie singen, nachdem sie durch das Rote Meer durchgekommen sind. Und du kannst es im, wie gesagt, Exodus 15 lesen. Und es ist ein Erlösungslied, es ist ein Lied von denen, die befreit worden sind. Und sie singen es hier in Offenbarung 14 vor dem Thron. Also die, die ausgezogen sind aus Ägypten und überwunden haben und gesiegt haben über diesen fürchterlichen Herrscher und Diktator Pharao, haben gesungen. Sie haben ihren Sieg besungen, ihre Erlösung besungen, ihre Befreiung besungen. Und genau das tun Jesus-Nachfolger heute immer noch. Sie singen ein neues Lied. Das nächste, sie waren treu, Treue. In Vers 4, sie hatten sich dem Lamm gegenüber durch keinerlei Untreue schuldig gemacht, sondern sich wie eine Braut unberührt und rein gehalten. Und sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Okay? Rein und jungfräulich. Heißt das, dass sie alle wirklich Jungfrauen sind? Natürlich nicht. Da wären ja die meisten von uns ausgeschlossen, weil Jungfräulichkeit ist auch nicht das Nonplusultra. Was hier beschrieben steht, ist Reinheit. Sie haben quasi Jesus nicht betrogen. Sie haben Jesus nie betrogen. Wir betrügen Jesus nicht. Wir bleiben ihm treu. Wir vertrauen ihm und ihm allein. Wir beten ihn und ihn allein an. Nachfolger Jesu betrügen Jesus nicht. Sie schlafen nicht mit anderen Göttern und so weiter. Interessant ist, die Beziehung von Gott und seinem Volk wird oft als eheliche Beziehung dargestellt. Vor allem Israel. Israel, eine Jungfrau mit Gott verlobt. Und das kann man lesen in Jeremia 18, Vers 13 zum Beispiel. Ganz Abscheuliches hat die Jungfrau Israel getan. Das heißt nicht, dass sie alle Jungfrauen waren, logischerweise, weil die haben ja alle sehr viele Kinder auch gehabt. Hier geht es wirklich darum, Gott treu zu bleiben, Gott und seinem Sohn Jesus, Jahwe und Jesus Christus, dem Sohn Gottes, treu zu bleiben. Und immer wieder sehen wir auch im Alten Testament zum Beispiel, wie im Jeremia und im Hosea zum Beispiel, dass Götzendienst symbolisch als Ehebruch bezeichnet wurde. Ehebruch, also geistlicher Ehebruch. Und Nachfolger Jesu sind rein, sie sind jungfräulich. So sieht es aus, wenn man Jesus nachfolgt. Sie betrügen Jesus nicht, sie gehören zu Jesus. Und jetzt wird dieses Bild der Braut und dem Bräutigam auch auf die Gemeinde angewandt. Ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, aber Epheser Kapitel 5, Verse 21 bis 33, da sehen wir, dass Jesus seine Gemeinde wie eine Braut sieht, dass er sein Leben für sie gab, dass er sie gereinigt hat und geheiligt hat im Wasserbad des Wortes. Und da sehen wir, dass Jesus der Bräutigam ist und seine Gemeinde, seine Kirche ist die Braut. Und die Braut hält sich rein und jungfräulich für den Bräutigam. Noch einmal, das kann nicht buchstäblich physische Jungfräulichkeit bedeuten, weil damit die meisten von uns ausgeschlossen wären. Ja? Logisch. Im Offenbarung 19 sehen wir einen weiteren Hinweis darauf. Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Du und ich, wir sind seine Braut, die Gemeinde. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt, denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Okay? Also sie waren treu. Sie waren und sind in der Gegenwart Gottes und Gott ist mit ihnen. Sie singen und sangen und singen ein neues Lied. Sie waren treu und sie sind treu. Und dann geht es weiter. Sie folgen dem Lamm. Sie folgen dem Lamm. Mit anderen Worten, diejenigen, die mit dem Namen des Lammes gekennzeichnet sind, folgen dem Lamm. Wo immer es geht, wo immer es hingeht, sie folgen dem Lamm. In Markus 8, Vers 34 hat Jesus gesagt, dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Und das ist Christsein, das ist Christentum, Nachfolger Jesu zu sein. Und dann steht, als Erste waren sie für Gott und das Lamm freigekauft worden. In der Elberfelder steht, diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Erstlinge oder Erstlingsfrucht, das ist, wenn du so möchtest, Opfersprache. Ja? Die Erstlingsgabe, die Erstlingsfrucht wurde auch im Alten Testament als Opfergabe dargebracht. Im Römer 12, Vers 1 hat Paulus gesagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir sind die Erstlinge, die Erstlingsfrucht, und wir leben, als Jesus-Nachfolger leben wir ein aufopferndes Leben, ein geopfertes Leben. Opfer zu bringen ist Teil dessen, was wir tun. So wie singen, so wie versammeln, so wie geben. Das ist das, was Jesus-Nachfolger einfach tun. Sie singen, sie hören Gottes Wort, sie versammeln sich dafür, sie geben, sie sind aufopfernde Jesus-Nachfolger. Und dann haben wir noch eine Eigenschaft, nämlich sie lehnen Falschheit ab. Sie lehnen Falschheit ab. Im Vers 5 steht, sie sind ohne Tadel, keine Falschheit kann man ihnen vorwerfen oder kann ihnen vorgeworfen werden. Sie sind untadelig. Warum sind wir untadelig? Weil wir perfekt sind immer? Natürlich nicht. Wir sind gewaschen, sie sind gewaschen, die 144.000, alle Erlösten, alle des Alten und Neuen Testament, alle Erlösten sind untadelig, weil wir gewaschen sind im Blut des Lammes Jesu Christi. Und all das, was wir in den ersten 5 Versen hier sehen, ist der Kontrast zu denen, die das Zeichen des Tieres tragen. Es ist ein Kontrast. Und warum sind diese ersten 5 Verse da? Warum genau jetzt, nach Kapitel 13, wo die beiden Biester und der Drache zu finden sind, das Malzeichen des Tieres, warum noch Kapitel 12, wo der Drache auch zu sehen ist und dieser kosmische Krieg zwischen dem Volk Gottes und dem Drachen, warum hier diese wunderbare Passage der 144.000, die zum Lamm gehören, diejenigen, die zu Jesus gehören, warum? Um uns zu ermutigen, um uns zu sagen, wer wir sind, wer wir in Jesus Christus sind. Und ich glaube, das ist sehr ermutigend und extrem wichtig. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, und das sind die drei Engel und ihre Botschaft in Verse 6 bis 13. Und da geht es um das Gericht über das Tier und denen, die ihm folgen. Das Gericht über den Antichrist, den falschen Prophet, den Drachen und denen, die diesem Tier folgen. Den ersten Gedanken, den ich geben möchte, ist folgender. Gedanke Nummer 1: Nur eine demütige Antwort auf das Evangelium wird uns vom Gericht abhalten. Nur eine demütige Antwort, nur eine demütige Reaktion auf das wunderbare Evangelium wird uns vom Gericht abhalten, wird uns, wenn du so möchtest, aus der Hölle halten, ja, und uns eine Ewigkeit im Himmel geben. Nur eine demütige, eine sich niederwerfende, demütige Reaktion auf das Evangelium wird uns vom Gericht abhalten. Verse 6 und 7, dann sah ich einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte eine Botschaft von ewiger Bedeutung, die er allen Bewohnern der Erde verkünden sollte, allen Völkern und Stämmen, den Menschen jeder Sprache und Kultur. Laut rief er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, die ihm gebührt. Denn jetzt ist die Stunde gekommen, in der er Gericht hält. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Quellen geschaffen hat. Also du siehst hier, dass noch einmal durch diesen Engel das Evangelium verkündigt wird, dass er aufruft zur Umkehr, weg vom Tier und der Anbetung des antichristlichen Geistes hin zur Anbetung des wahren Christus, des wahren Lammes. Und dieses Werk Jesu, das er getan hat am Kreuz, er ist für uns gestorben wie ein Lamm, verblutet. Er hat sein Blut für uns vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Er wurde ins Grab gelegt und ist auferstanden von den Toten. Dieses Werk Jesu müssen wir annehmen. Wir müssen es annehmen Und das geht nur im Glauben. Absolut nur im Glauben. Es wird im Glauben empfangen und alles andere funktioniert nicht. Du kannst es nicht erarbeiten, du kannst nicht genug gute Werke tun, du kannst nicht stolz auf dein Lebenswerk sein. Kannst du schon, wenn du Gott dafür die Ehre und den Dank gibst. Aber was ich sagen will ist, Selbstgerechtigkeit hält dich beim Tier, hält dich vom Himmel weg und wird das Gericht über dich bringen. Das Einzige, was dich rettet, ist demütige Annahme. Nur eine demütige Antwort, eine demütige Annahme des Evangeliums wird uns vom Gericht abhalten. Der einzige Weg, wie wir gerettet werden, ist durch eine demütige, positive Reaktion auf das Evangelium. Das ist die Botschaft des ersten Engels. Der Petrus in seiner Pfingstpredigt, wo er vom Feigling zum kühnsten Prediger geworden ist, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 38 folgendes. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes. Er lebt in uns. Wir bekommen neues Leben. Wir werden eine neue Schöpfung. Und was müssen wir tun? Wir müssen Buße tun, also umkehren, Jesus annehmen. Wenn wir die Gelegenheit haben, uns taufen zu lassen, dann tun wir das. Wir werden zu neuen Menschen. Unsere Sünden werden vergeben durch Jesus Christus und er schenkt uns den Heiligen Geist. Neues Leben, neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gedanke Nummer 2 zu dieser Passage ist, unsere heutige Welt deutet hin auf das kommende Gericht. In Vers 8 steht, ein zweiter Engel folgte dem ersten und rief, gefallen, gefallen ist das mächtige Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen sexuellen Unmoral alle Völker getränkt hat. Babylon, die Menschen des Tieres, also die Menschen des Antichristusgeistes und des falschen Propheten, die Menschen, die zum Drachen gehören, werden repräsentiert von Babylon. Babylon war auch ein Codename für Rom. Also die Menschen damals haben sofort an das römische Reich gedacht, das Weltreich Rom. Und Babylon wird schlimmer und schlimmer. Und so wie die Menschen des Tieres repräsentiert werden von Babylon, so werden die Menschen, die zu Gott gehören, zu Jesus Christus gehören, repräsentiert vom himmlischen Jerusalem. Und es wird immer schlimmer. Und was wir in der Welt heute sehen, ist eine Andeutung, es deutet hin auf das kommende Gericht. Es ist ganz deutlich abzusehen, worauf das alles hinausläuft, wo das hinläuft. Und hier sehen wir die Antwort. Gefallen, gefallen ist das mächtige Babylon. Dieses System wird fallen. Das globale Geld- und Machtsystem wird fallen und auch das falsche Religionssystem. Alle falschen Religionen, die da dazugehören, auch deine selbstgemachte, auch jede falsche Religion wird fallen. Babylon, sowohl das irdische, das weltliche, das monetäre Weltreich und das religiöse Babylon wird fallen. Das erinnert mich an Römer 1, Verse 18 bis 32. Das werden wir jetzt nicht aufschlagen, weil wir die Zeit nicht haben. Aber da redet Gott über Menschen, die ja immer schlimmer werden, weil sie in ihren Gedanken, in ihren Handlungen immer absurder geworden sind. Und dann steht geschrieben, deshalb hat er sie übergeben. Er hat sie ihren Leidenschaften übergeben. Er hat sie einfach den Dingen, ihrem Denken, ihrem Willen, wenn du so möchtest, übergeben. Gott ist ein guter Gott, er ist ein Gentleman, er hat den Menschen mit einem freien Willen gemacht. Manche nennen das den passiven Zorn Gottes. Er überlässt die Menschen ganz einfach ihren eigenen Weg. Und dann sehen sie ja selbst, wo sie landen. Die Wahrheit ist, auch hier haben wir einen Kontrast. Entweder sein Wille oder mein Wille. Jetzt ist die große Frage, ist alles schlecht in unserer Welt? Natürlich ist nicht alles schlecht in unserer Welt. Wir haben auch Gutes in dieser Welt. Lass mich kurz darüber reden. Das Gute, das wir in der Welt sehen, deutet auf Gottes allgemeine Gnade hin. Gottes allgemeine Gnade. Die Sonne scheint auf alle Menschen. Es regnet für alle Menschen. Die guten Dinge der Erde, der Welt, das, was wir hier, den Sauerstoff, alles, was wir haben, um ein gesundes Leben zu führen und ein vernünftiges Leben zu führen, all das ist das Ergebnis oder deutet hin auf die allgemeine Gnade Gottes. Ja? Saat und Ernte, Fleiß wird belohnt, gläubig, nicht gläubig. Es gibt gute Menschen, die Jesus nicht kennen. Das deutet darauf hin, dass wir A, unter einer allgemeinen Gnade noch sind und B, darauf, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Also ich glaube nicht an die komplette Verdorbenheit von allem. Aber ich glaube, dass das Böse in der Welt ein Beweis für die Gefallenheit des Menschen ist. Der Mensch ist durch und durch böse im Herzen. Jeder von uns ist, wenn es darauf ankommt, wahrscheinlich Egoist und selbstsüchtig. Und selbst die, die sich für andere Menschen einsetzen rund um die Uhr, lieben es, wenn sie von jemandem gelobt werden und gut dastehen. Ja, absolut. Wenn du Gutes siehst in der Welt oder in einem Menschen, dann denk an zwei Dinge. An die allgemeine Gnade Gottes, A, und B, an das Ebenbild Gottes. Der Mensch ist das Imago Dei. Das ist lateinisch für das Ebenbild Gottes. Imago Dei. Also wir sind geschaffen im Imago Dei, im Ebenbild Gottes. Und deshalb haben wir auch Gutes in dieser Welt. Aber das Böse wuchert. Es wird immer mehr und beweist, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Dass der Sündenfall stattgefunden hat. Okay, dann haben wir noch Verse 9 bis 11. Da sehen wir eine ewige Trennung von Gott für die, die beim Tier und bei der Anbetung des Tieres bleiben. Und nicht vergessen, es gibt nur diese beiden Seiten. Verse 9 bis 11. Ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Jeder, der das Tier und sein Stammbild anbetet und das Kennzeichen seines Namens an Hand oder Stirn anbringen lässt, jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbaren Grimm aus seinem Zornbecher oder Zornesbecher trinken müssen. Vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel wird er mit Feuer und brennendem Schwefel gequält werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in ewigen Zeiten. Keiner von denen, die sich vor dem Tier und seinem Stammbild niederwerfen und das Kennzeichen seines Namens annehmen, wird jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. Liebe Freunde, das sind harte Worte, das sind grausliche Worte, das sind fürchterliche Worte. Es ist die ewige Trennung von Gott. Wie diese ewige Trennung von Gott aussieht, kann ich dir nicht sagen. Es ist die Hölle. Es ist die buchstäbliche Hölle. Es ist die Trennung von Gott. Ich war noch nicht dort und ich will auch nicht dort sein und ich werde nicht dort sein. Aber für immer getrennt von Gott. Finsternis. Er ist das Licht. Die Trennung von ihm ist Finsternis. Keine Liebe. Und das ist für die, die nicht bereit waren, das Kennzeichen des Tieres abzulegen und das Lamm anzubeten. Ewige Trennung von Gott. Das ist die Botschaft des dritten Engels. Und das sollten wir um jeden Preis vermeiden. Um jeden Preis vermeiden. Und deshalb sollten wir auch mit Menschen über Jesus reden, dass sie nicht getrennt leben brauchen von Gott oder existieren brauchen von Gott, sondern ewig sein können mit Jesus auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Verse 12 bis 13 ist ein Kontrast zu Verse 9 bis 11. Da steht noch einmal, hier muss sich die Standhaftigkeit der Menschen bewähren, die zu Gott gehören, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme sagen, schreibe, wie glücklich sind die, die dem Herrn verbunden bleiben bis zum Tod. Das gilt jetzt mehr als je zuvor. Ja, erwiderte der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn ihre Taten sprechen für sie. Das sind die Botschaften der drei Engel. Der erste Engel predigt das ewige Evangelium und ruft auf zur Umkehr. Der zweite Engel proklamiert, dass Babylon gefallen ist und für immer weg sein wird. Und dass die, die übrig bleiben, die zum Lamm gehören, das ist das neue, das himmlische Jerusalem. Und die werden leben in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und der dritte Engel spricht von der ewigen Trennung von Gott. Für die, die nicht bereit sind, umzukehren, sich abzuwenden vom Tier und dem Kennzeichen des Tieres. Und sie haben die Chance, sie haben die Möglichkeit. Und das sollte auch unser Herz sein, dass wir das Evangelium verkündigen in der ganzen Welt, damit Menschen Jesus kennenlernen und nicht getrennt bleiben, getrennt sein dürfen oder brauchen von Gott. Okay? Und das ist wieder ein Kontrast im Verse 12 und 13, nämlich da geht es wieder um die, die zum Lamm gehören, auf Jesus vertrauen. Wie glücklich sind die, die dem Herrn verbunden bleiben bis zum Tod. Das gilt jetzt mehr als je zuvor. Ja, erwidert der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn ihre Taten sprechen für sie. Und der letzte Teil, den wir in diesem Buch haben, oder in diesem Kapitel haben, ist die Ernte, ist eine Gewissheit. Wir haben eine Gewissheit, dass es eine letzte Ernte gibt. Und wir werden das nächste Mal einsteigen. Ich möchte nur etwas lesen zuerst noch, bevor wir dann das nächste Mal hier im Vers 14 einsteigen. In Matthäus 13 hat Jesus gesagt, Jesus stellt ihnen noch ein anderes Gleichnis vor. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Sollen wir das Unkraut entfernen? Fragten die Arbeiter. Nein, entgegnete er. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum Verbrennen in Bündel und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und genau das passiert hier in den Versen 14 bis 20. Es ist die Ernte und die Weinlese. Und das ist so gewaltig, dass Gott am Ende der Zeit, bevor alles neu werden wird, ja, diejenigen, die zu ihm gehören, trennt von denen, die das Tier angebetet haben und immerfort angebetet haben und nicht bereit waren, umzukehren. Die gute Nachricht ist, dass es die Chance gibt, umzukehren für jeden Menschen. Für jeden Menschen gibt es die Chance, sich abzukehren, abzuwenden vom Tier, hinzuwenden zu Jesus, dem Lamm, und ewiges Leben zu haben. Und da wollen wir nächstes Mal weitermachen. Lass uns jetzt kurz beten. Himmlischer Vater, guter, gnädiger, treuer Gott, ich lobe dich und preise dich und ich danke dir für diese Menschen, die mit uns gemeinsam dieses Bibelbuch studieren, die Offenbarung. Du hast gesagt, es liegt ein Segen darauf, wenn wir es lesen und studieren. Segne uns, danke für deine Gunst, danke für deine Gnade und dein Erbarmen und hilf uns, vielen Menschen von dir zu erzählen, damit sie hineinkommen können in dein ewiges Reich. In Jesu Namen. Amen.